Ich denke, es ist von Russland nach wie vor ein kalkuliertes Spiel.
Man kann sagen, die Telefone funktionieren, alles ist eingerichtet, es ist auch ein Sicherheitsmechanismus da. Ne?
Aber bei so einem Hasardspiel kann schon mal was passieren.
Wir sollten nicht vergessen, dass trotz allem ist Russland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Man kann ja nicht sagen, ob das die Russen sind da in Dänemark, die Militärbasen überfliegen, Flughäfen überfliegen.
Ich würde sicher keine Revolution deswegen erwarten.
Was wir sehr wohl erkennen, dass die umfangreichen Bestände der Russischen Föderation aus den Sowjetzeiten, also diese Lager voller Panzer, auch älterer Bauten, dass da langsam eine Flaute eingetreten ist. Also man tut sich schwerer, insbesondere Großgeräte zu ersetzen im Bereich der Artillerie, im Bereich der Panzer.
Wie man in Russland so schön sagt, kommt der Krieg in den Kühlschränken an.
Russland, Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 26. Russland. Ein Papiertiger oder ein unverwundbarer Bär? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 26. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Wir haben auch heute wieder einen Spezialgast eingeladen und ich möchte auch heute betonen, dass es ein ganz besonderer ist, nämlich Herr Brigadier Magister Berthold Sandner. Herr Sandner ist in der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres tätig und leitet dort das Institut für höhere militärische Führung. Herzlich willkommen in unserer Runde und danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir nehmen diesen Podcast am Montag, den 29. September 2025 auf. Und es ist nicht zufällig, dass wir einen hochrangigen Militär dazu eingeladen haben. Zu viel tut sich da im und rund um den Ukraine-Krieg. Spektakuläres und vieles wohl auch hinter den Kulissen. Russland verletzt den Luftraum baltischer Staaten. In Polen drangen Drohnen ein in den vergangenen Tagen. In Dänemark wurden durch Drohnen wiederholt der Luftverkehr behindert. Wir wollen besser verstehen, was da vor sich geht und wie gefährlich es wirklich ist. Wir wollen auch verstehen, was sich trotz allem diplomatisch tut und ob unter Umständen Weißrusslands Diktator Alexander Lukaschenko hier auch ins Spiel kommt, wie man merkt, dass er eine potenzielle Vermittlerrolle einnimmt. Und wir wollen auch gleichzeitig besser verstehen, ob Russland nun wirtschaftlich ein Papiertiger ist, wie Donald Trump es sagte, oder ein unverwundbarer Bär, wie Putins Sprecher es bezeichnete. Wirtschaftlich jedenfalls sieht es in Russland nicht so rosig aus. Das neue Budget sieht vor, dass die Mehrwertsteuer für den Krieg erhöht werden muss und dass zum ersten Mal die Militärausgaben gekürzt werden. Aber steht es wirklich schlecht um Sie, um die Wirtschaft? Oder ergibt sich ein anderes Bild, wenn man die Zahlen genauer ansieht? Ich beginne mit Ihnen, Herr Brigadier Sandner, und frage Sie vorab einmal etwas Persönliches. Hatten Sie in 3,5 Jahren Krieg schon mal Angst vor der Entwicklung? Und ist die Situation jetzt, wo Russland offenbar die NATO testet, besorgniserregender als zuvor?
Könnte man, glaube ich, schon sagen. Also Angst vor der Entwicklung. Wir haben die Entwicklung beobachtet. Viele hat die Entwicklung überrascht. Gleich einmal der Beginn, dass es Russland nicht gelungen ist, die Ukraine innerhalb von kürzester Zeit zu überrennen. Das war schon mal überraschend. Ein wenig Angst, wenn Sie das so bezeichnen wollen, ist schon aufgetreten, was denn mit der ukrainischen Bevölkerung passieren wird, wie Russland insbesondere im ersten Kriegsjahr oder Kriegswinter dann oder aufs zweite Jahr begonnen hat, die ukrainische Bevölkerung massiv in den Krieg einzubeziehen mit den strategischen Kampagnen, die sich ja vor allem gegen die Wärmeinfrastruktur, Energieinfrastruktur gerichtet haben. Und jetzt natürlich sehen wir schon eine Ausweitung dieses Konfliktes. War man bis jetzt der Meinung, dass sozusagen der Krieg, wenn man es so bezeichnen kann, oder die Auseinandersetzung zwischen Europa oder der EU und Russland, vornehmlich, wir sprechen von 4 Machtachsen, der diplomatisch-politischen, der wirtschaftlichen, der im Informationsraum und der 4. der militärischen. Und die militärische in ihrer direkten Art und Weise war bis jetzt nicht so sehr bedient, wie sie jetzt beginnt, bedient zu werden, indem Russland doch mit gezielten, offensichtlich vorsätzlichen Verletzungen der Lufträume von NATO-Staaten beginnt, die NATO auszutesten. Und das ist natürlich schon eine neue Qualität in der Entwicklung.
Würden Sie das, jetzt einmal eine kurze Frage, als gefährlich einstufen?
Gefährlich würde ich es dann einstufen in der jetzigen Phase, wenn irgendeine Überreaktion oder ein Missverständnis besteht. Ich denke, es ist von Russland nach wie vor ein kalkuliertes Spiel, mit mehreren Gründen, unter anderem viele Kapazitäten der NATO in der NATO zu binden. Aber bei so einem Hazardspiel kann schon mal was passieren. Jemand drückt zu schnell den Drücker in einem Flugzeug, und das wäre natürlich schon etwas, wo man dann hoffen muss, dass es zwischen ein Consequence-Management dahinter gibt, ähnlich wie im Kalten Krieg, dass man aus dem Abschuss vielleicht eines einzelnen Flugzeugs oder dem versehentlichen Abschuss oder Warnschüssen oder so, dass sich sowas nicht hochlizitiert.
Gut, man kann sagen, die Telefone funktionieren, alles ist eingerichtet. Das ist auch ein Sicherheitsmechanismus da, nicht?
Ja, das ist zu hoffen, ja.
Bleiben wir bei der Luftraumverletzung, denn da ist es ja offensichtlich, dass es die Russen waren, ja? Das ist ja nicht zu leugnen, und leugnen ja auch die Russen nicht. Ja. Andererseits gab es Luftraumverletzungen sehr wohl auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder. Nur jetzt scheint der Unterschied zu sein, dass auch die baltischen Staaten damit in die Öffentlichkeit gehen, gezielter und stärker den Finger hinzeigen auf die Russen. Warum?
Ich meine, Sie haben
ist es substanziell neu? Es ist ja nicht neu.
Ne? Es ist nicht substanziell neu, Sie haben vollkommen recht. Also man hat immer sehen müssen, wohin richten sich die. Ich glaube, die erste, die man sozusagen im Zuge der Entwicklung mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine sehen könnte, war bereits im März 22 Richtung Schweden, Gotland, ja, Schweden, Finnland in die Richtung, wo es um die NATO und möglichen NATO-Beitritte dieser Staaten gegangen ist. Was man in letzter Zeit natürlich schon erkennt, ist eine gewisse Häufung. Die Qualität wird höher, das Eindringen in den Luftraum wird tiefer, die Verweildauer wird länger. Sehr viele dieser Luftraumverletzungen, auch nach Polen, Rumänien und so, waren immer wieder einzelne Drohnen, wo man fix davon ausgehen könnte, dass die zum Beispiel durch elektronische Kampfführung der Ukraine gestört wurden und im grenznahen Raum abgestürzt sind. Jetzt, wenn man sagen, das sind, wir wissen es nicht genau, 19 oder 23 Drohnen, es waren Gerberer Drohnen, also grundsätzlich welche, die man eher nicht mit einer Waffenlast belegt, wäre aber möglich. Die hatten aber Zusatztanks und Kameras, dass sie möglichst weit kommen, ist das schon ein ganz klares Indiz und ein deutlich stärkeres Zeichen. Genauso wie das Eindringen von 3 Kampfflugzeugen, die dann 12 Minuten im Luftraum des Gegners bleiben und dann erst durch Kräfte dieses Baltic Air Policing, durch italienische Kräfte abgedrängt werden können. Und wenn wir jetzt auch sehen, Norwegen, Dänemark, es ist natürlich ein Anzeichen der hybriden Kriegsführung, ist diese plausible deniability, die Abstreitbarkeit. Man kann ja nicht sagen, ob das die Russen sind da in Dänemark, die Militärbasen überfliegen, Flughäfen überfliegen.
Auch in Polen nicht.
Ne? In Polen mit diesen, also das, was da vor 14 Tagen war, das waren ganz sicher russische Drohnen. Also das ist klar zuordnenbar, dass das russische Drohnen sind. Man weiß, wo sie gestartet sind, in Kursk, in Bryansk, ja, an mehreren Orten, da schon. Aber wer da jetzt mit diesen Drohnen dänische Flughäfen lahmlegt oder dänische Basen ausführt, das ist nicht klar zuordnenbar. Der Verdacht liegt natürlich nahe, insbesondere die dänische Regierung sieht das so, beweisen lässt sich das halt schwer. Und das streiten ja die Russen nachhaltig ab.
Naja, und jetzt gibt es ja nicht nur die Russen, die sagen, es könnte ja auch eine Provokation seitens der Ukraine sein. Da schlittert man schnell in eine Verschwörungstheorie rein. Andererseits, was wir gesehen haben bei Nord Stream 2, war die längste Zeit verpönt, dass man den Finger dorthin gezeigt hat, bis klar wurde, von wo es ausging. Ich will das nicht insinuieren jetzt, aber auszuschließen ist das nicht.
Also ich kann Ihnen nur sagen, die technischen Möglichkeiten, das zu tun, was wir jetzt da sehen in Norwegen oder vor allem in Dänemark jetzt, die hat Russland, die hat die Ukraine, aber die hätten auch viele andere europäische Staaten auch. Also ich kann das rein aus einer technischen Betrachtung, kann das nicht nur Russland gewesen sein.
Jetzt ist es so, man hat den Russen schon von Seiten NATOs und auch von den USA signalisiert, man könnte die Flugzeuge auch mal abschießen, die da eindringen in den Luftraum. Dann gab es auch Unterredungen von EU-Diplomaten in Moskau. Wie stark sind diese Signale? Ist das schon ein Zeichen, dass man hier eine Stufe höher stellt?
Natürlich hat sich die Rhetorik ein bisschen verschärft. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die NATO und auch die europäischen NATO-Mitglieder ja natürlich auf Basis des Völkerrechts agieren müssen und ein Flugzeug, das in den eigenen Luftraum eindringt, automatisch abzuschießen, ist wohl nicht das gelindeste Mittel. Also es wären auch andere Mittel vorher zu treffen, vom Verwarnen, vom Abdrängen, also so in unmittelbaren Abschuss eines noch dazu bemannten Flugzeuges zu gehen. Dazu kommt noch, wo kann ich das überhaupt abschießen? Nicht? Wenn das irgendwo über bebautem Gebiet ist, wird man das wahrscheinlich nicht machen. Also das sehe ich schon noch als eine sehr weite Zukunftsperspektive.
Aber in der durchaus politische Vertreter äußern sich ja auch in die Richtung oder Beobachter, die sagen, es wird einmal Zeit, dass man dem Russen zeigt, wer wir sind. Ja? Andererseits, wenn ich Sie richtig verstehe, als Militär würde man auch in dieser Situation noch lange auf Besonnenheit setzen, oder?
Ganz genau, ja, weil sozusagen Aggression sehr schnell zur Eskalation führt. Und Eskalation ist mit Sicherheit nicht das, was gewünscht wird. Bei der klaren Notwendigkeit, den Russen natürlich Schranken zu zeigen und aufrechtzuerlegen, glaube ich dennoch nicht, dass es sozusagen die vernünftigste Art wäre, das nächste russische Flugzeug, das den Luftraum eines NATO-Mitglieds verletzt, einfach abzuschießen.
Alles klar, kommen wir zu einem anderen brisanten Punkt, nämlich zum Zustand der russischen Wirtschaft. So rosig sieht es ja nicht aus mit ihr. Und wir schauen uns heute beide Aspekte an. Einerseits sehen wir hier im Militärischen eine Eskalation und eben sogar das Austesten der NATO. Und andererseits findet das vor diesem Hintergrund statt, dass es in Russland mit der Wirtschaft eher schlechter wird, tendenziell im Moment schlechter wird. Wir werden das gleich versuchen einzuordnen. Am spektakulärsten war vergangene Woche die Nachricht, dass die Regierung die Erhöhung der Mehrwertsteuer plant von 20% auf 22% und dann noch eine andere Steuer erhebt, nämlich auf Klein- und Mittelbetriebe, denen es ohnehin nicht sehr rosig geht im Übrigen, dass die jetzt vorher mussten, wurden alle besteuert mit einem privilegierten Steuersatz, die weniger als 600.000 Euro im Jahr Umsatz machten. Jetzt wurde das auf 100.000 heruntergesetzt, das heißt, alle werden hier jetzt geschröpft und hatten sie vorher 6% gezahlt, zahlen sie jetzt dann auch 22%, so ist der Plan. Jetzt frage ich Sie, Herr Astrow, als Ökonomen, wie man in Russland so schön sagt, kommt der Krieg in den Kühlschränken an?
Naja, es ist tatsächlich so, dass die, vor allem die Energieeinnahmen des russischen Budgets gesunken sind und das bewirkt, dass das Budgetdefizit in diesem Jahr steigen wird. Also ich schätze, das wird so zwischen 2-3% liegen, zwischen 2 und 3%. Das BIP wahrscheinlich 2,5 oder so. Das wäre der höchste Wert seit dem Anfang vom Kriege. Ja. Aber im internationalen Vergleich, wenn man sagt, diese 2,5%, das ist immer noch nicht sehr viel. Österreich hat 5. Polen hat 7. Ja. Ja. Rumänien hat 8, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, im internationalen Vergleich ist es immer noch nicht viel. Und außerdem ist die öffentliche Verschuldung Russlands, also der russischen Regierung, sehr niedrig. Also 15% des BIP, das ist sehr, sehr niedrig im internationalen Vergleich. Das heißt, es ist nicht so, dass wirklich die fiskalische Lage katastrophal ist. Also davon kann man überhaupt nicht reden. Nur es ist so, dass für russische Verhältnisse dieses Budgetdefizit von, sagen wir, 2,5% oder meinetwegen sogar 3% des BIP ist viel. Und die russische Regierung hat ja immer versucht, die Budgetdefizite in Grenze zu halten. Das auch zum Beispiel in den Jahren vor dem Krieg. Das war eine bewusste Strategie, wirklich die öffentliche Verschuldung auf das Minimum herunterzudrücken, indem man am besten überhaupt Budgetüberschüsse erwirtschaftet oder Budgetdefizite so gering wie möglich hält, um eben die Verwundbarkeit, um die Anfälligkeit für den westlichen Sanktionsdruck zu vermindern. Ja? Und an dieser Strategie hat sich grundsätzlich nicht sehr viel geändert. Ja, mit dem Krieg ist das so, also Russland kann Budgetdefizite nicht vermeiden, ja? Das geht nicht, ja, weil der Krieg muss ja finanziert werden. Aber die Budgetdefizite sind nicht besonders hoch. Ja? Sie haben angesprochen, ja, also es wird jetzt die Mehrwertsteuer angehoben. Das ist schon die dritte Maßnahme im Rahmen der Steuererhöhungen, die wir zuletzt gesehen haben. Voriges Jahr, also seit Jänner 2025 wurde die Körperschaftssteuer angehoben von 20% auf 25%. Auch die Besteuerung der privaten Einkommen wurde auch progressiver gestaltet und damit effektiv auch erhöht. Das heißt, das wäre schon die dritte Erhöhung. Übrigens, das widerspricht den früheren Aussagen der Regierung, also vom Finanzminister Siluanov und auch von Präsident Putin, dass die Steuern werden nicht mehr erhöht. Also dieses Versprechen haben sie nicht gehalten. Dadurch erhofft sich die Regierung circa so 0,5 Prozentpunkt vom BIP an zusätzlichen Steuereinnahmen. Damit dürfte das Budgetdefizit im nächsten Jahr etwas sinken. Ja, das heißt, die ganze Politik ist darauf ausgerichtet, die Budgetdefizite so gering wie möglich zu halten.
Also man kann sagen, auch jetzt vermutlich wieder ein kluger Zug vom Wirtschaftsblock innerhalb der Regierung. Man hätte ja auch Schulden aufnehmen können. Und hier bleibt man offenbar sehr diszipliniert. Und indem man die Mehrwertsteuer erhöht, hat man wohl auch die Inflation besser im Griff, als wenn man mit neuen Schulden auf den Markt geht. Und das erlaubt ja der Zentralbank wiederum, dass sie auch den Leitzins möglicherweise schneller heruntersetzt und vielleicht Investitionen ankurbelt. Also insgesamt vielleicht, wir haben bei uns würde man sagen, ein riskantes Spiel mit der Bevölkerung. Das, glaube ich, fällt weg. Da überschätzen wir etwas. Andererseits, die Maßnahme ist verträglich, nicht?
Die Maßnahme ist verträglich, aber natürlich eine Mehrwertsteuererhöhung für die meisten Güter um 2 Prozentpunkte, das ist nicht so wenig. Ja? Und einerseits treibt das schon die Inflation, also zumindest kurzfristig werden wir diesen Effekt sicher sehen. Also die Inflation wird kurzfristig, also im Jänner, Februar 26 sicherlich steigen. Das ist das eine. Und das andere, die höhere Inflation bedeutet ja, dass die Haushalte dann weniger Kaufkraft haben. Ja, das heißt, das wird dann das Wachstum des privaten Konsums schon einbremsen. Ja, also die Effekte werden nicht dramatisch sein. Also ich würde sicher keine Revolution deswegen erwarten. Ja, aber natürlich, das ist, ja, also die Regierung setzt auf Stabilität und in dem Fall auf eine fiskalische Stabilität auf Kosten des Wirtschaftswachstums und zum Teil auch auf Kosten der Bevölkerung.
Jetzt ist so, dass mehrere Aspekte zusammenkommen. Insgesamt bremst die Wirtschaft ab. Wir sehen, dass die neue Prognose im neuen Budgetentwurf nur noch 1% Wachstum für 2026 vorsieht. Vorher ging man von 2,5% aus. Also es wird alles heruntergeschraubt. Das ist das eine, das Wachstum. Das zweite ist, dass der Rubel insgesamt sehr stark ist, noch immer. Und das natürlich die Einnahmen fürs Staatsbudget mindert. Und das Dritte ist, dass der Ölpreis nicht sehr hoch ist, was Russland auch relativ direkt trifft. Also wir haben zumindest drei Momente hier, die sozusagen einen Schlag abgeben. Manche Kommentatoren würden sagen, na fast ein perfekter Sturm. Aber
perfekter Sturm erscheint mir ein bisschen übertrieben. Ja, es ist wirklich eine Kombination von Faktoren, die das Wirtschaftswachstum bremst. Ja. Und für manche dieser Faktoren kann die russische Regierung nichts, zum Beispiel die globalen Ölpreise, da kann Russland nichts machen. Ja. Russland kann zum Beispiel Wege finden, um die Sanktionen zu vermeiden oder aus den Sanktionen auszuweichen. Aber wenn die globalen Weltmarktpreise für Erdöl sinken, dann kann die russische Regierung nicht viel machen. Ja. Das ist das eine. Das andere, Sie haben angesprochen, der starke Rubel, ja. Aber der starke Rubel hängt in erster Linie mit der sehr restriktiven Geldpolitik zusammen. Dadurch, dass die Zinsen immer noch so hoch sind, natürlich gibt es auch Anreize, in den Rubel zu investieren. Ja, und das heißt, es gab auch eine Umschichtung aus anderen Währungen Richtung Rubel und viele Leute haben dann auch Spareinlage eröffnet, um eben diese satten Profite, diese satten Zinsen, Zinserträge zu kassieren. Dagegen kann man schon was tun. Also aus meiner Sicht könnte zum Beispiel die russische Zentralbank schon etwas aktiver den Leitzins setzen, um das allgemeine Zinsniveau in der russischen Wirtschaft nach unten zu drücken. Und das würde einerseits den russischen Rubel schwächen, ja, und das wäre durchaus positive Folgen für die russische Wirtschaft und auch positive Folgen für das russische Budget. Weil die Energieeinnahmen oder die Einnahmen aus den Energieexporten, ja, würden dadurch steigen, weil sie sind ja in Rubel. Also wenn man
durchs Umwechseln, ne?
Durch das Umwechseln, weil die Ausgaben sind ja in Rubeln nominiert. Das heißt, es ist eine Kombination von Faktoren, aber gegen einige von diesen Faktoren könnte die russische Regierung schon etwas machen.
Gut, die russische Zentralbank ist generell sehr erpicht darauf, dass sie die Inflation im Griff hält. Das sieht sie als ihre Hauptaufgabe. Dazu kommt ein historisches Trauma, dass man sehr viele Hyperinflationen hatte und hier daraus gelernt hat und das als Hauptziel dasteht. Angekurbelt wurde die Inflation ja dadurch, dass so viele Budgetausgaben für den Krieg stattgefunden haben, die Löhne nach oben gingen, weil in der Rüstungsindustrie die Löhne, ja, sie haben sich durchaus verdoppelt bis verdreifacht. Jetzt ist es so, im neuen Budgetentwurf werden zum ersten Mal die Verteidigungsausgaben nicht nur nicht erhöht, sondern sogar leicht reduziert. Gleichzeitig, wenn man genauer hinsieht, gibt es einen Posten nationale Sicherheit und Exekutivtätigkeiten. Dort gehen sie leicht nach oben. Das könnte dann auch eine Verschiebung dorthin sein. Und außerdem ist doch ein bedeutender Prozentsatz innerhalb des russischen Budgets, also der Budgetausgaben, unter Verschluss, das heißt unter Secret, ja, wo man davon ausgeht, dass klarerweise das auch in den Bereich Sicherheit, Geheimdienste, Militär fließt. Kann man sagen, es ist am Ende doch wieder eine Mogelpackung und die Ausgaben für Militär werden gleich hoch bleiben oder möglicherweise insgeheim steigen?
Das wissen wir nicht genau, natürlich. Ja. Es ist so, dass, also Sie haben angesprochen, so ein bedeutender Anteil der Ausgaben ist verschlüsselt, ja. Aber das ist nichts Neues. Das war schon so, auch in den früheren Jahren. Ja. Das heißt, man kann mit Sicherheit, ich glaube, man kann das mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ein Teil von diesen Ausgaben, die verschlüsselt sind, das sind auch versteckte Militärausgaben. Ja. Oder vielleicht auch zum Beispiel die Ausgaben für die sogenannte nationale Sicherheit und darunter fallen zum Beispiel die Polizei oder die Geheimdienste. Ja. Das heißt, das wissen wir nicht genau, aber diese Entwicklung, die wir beobachten, dieser Rückgang der offiziellen Verteidigungsausgaben, das ist durchaus im Einklang mit dem Versprechen von Präsidenten Putin schon vor einiger Zeit, ich glaube noch vor einem halben Jahr, hat er gesagt, dass also die Verteidigungsausgaben, die Militärausgaben, die werden nicht mehr steigen. Und damals hat er so einen klaren Unterschied gezeigt oder wollte natürlich aus Propagandazwecken einen Unterschied zeigen. Schauen Sie, also in Europa, jeder spricht darüber, dass die Verteidigungsausgaben erhöht werden müssen. Wir tun das Gegenteil. Also wir stehen für Frieden. Ja, das hat er so angedeutet. Das heißt, so gesehen, glaube ich, ist diese Entwicklung nicht unbedingt im Widerspruch mit seinen Versprechen.
Ich habe gelesen bei Analystin Alexandra Prokopenko von Carnegie Berlin, die hatte früher gearbeitet bei der russischen Zentralbank und sie schreibt in einer Analyse über das neue russische Budget, über den neuen Budgetentwurf, dass es möglicherweise die Rücknahme das Absenken der Militärausgaben auch damit zu tun hat, dass der Rüstungssektor inzwischen ja in serielle Produktion übergegangen ist und Investitionen in den Rüstungssektor jetzt mal nicht notwendig sind. Das war in den ersten Jahren notwendig, um das Ganze hochzufahren. Ist das ein Moment, das hier eine Rolle spielen könnte?
Ja, ich glaube, das dürfte schon stimmen. Ja, und das ist auch im Einklang mit der Verlangsamung der gesamten Investitionsentwicklung. Ja, man hat gesehen, also es gab wirklich einen Investitionsboom in den ersten 2-3 Jahren, ja. Und jetzt, also die Investitionen, zum Beispiel die Zahlen für das erste halbe Jahr von diesem Jahr, zeigen uns, ja, es gab immer noch ein Investitionswachstum, aber schon wesentlich langsamer als in den Jahren zuvor. Und das russische Wirtschaftsministerium rechnet damit, dass im nächsten Jahr, also im Jahre 26, die Gesamtinvestitionen sogar fallen werden. Das heißt, ich glaube schon, dass diese gesamte Investitionsentwicklung schon sehr stark auch mit den Militärinvestitionen zu tun hat.
Wie stellt sich das für Sie da, Herr Brigadier Sandner? Das heißt, die Ausgaben sinken möglicherweise und der Rüstungssektor läuft in serieller Produktion. Merken Sie da Veränderungen in der Analyse, was den russischen Waffenbestand betrifft oder wo stehen wir da? Weil man wusste ja zwischendurch, dass sie eigentlich sehr viel darauf zurückgreifen mussten, auch alte Flugzeuge oder alte Waffen auszuschlachten, um wieder neue herzustellen. Wie läuft die russische Rüstungsproduktion?
gibt es zwei Äste, die sich zu betrachten lohnt. Die eine Seite ist die, was hat man auf Russlands Seite gelernt, von anderen beigebracht zu kommen, zum Beispiel Drohnenproduktion aus dem Iran, die Shahid-Drohnen, die man inzwischen in riesiger Stückzahl unter anderen Namen deutlich kampfwert gesteigert selber produzieren kann. Das heißt, man hat vieles ingesourced, technologisch ingesourced, und man hat natürlich innerhalb dieser 3 Jahre immer mehr Möglichkeiten gefunden und immer mehr Partner gefunden, die einem ermöglicht haben, Sanktionen zu umgehen, nicht? Wenn es sozusagen schon Gerüchte gibt von vorher, man hätte aus Waschmaschinen Bauteile ausgebaut, um Raketen zu bestücken. Ich glaube, dort ist man jetzt nicht mehr.
Das heißt, beide Seiten haben gelernt. Die Ukrainer haben massiv gelernt und die Russen haben massiv gelernt.
Und natürlich auch die Russen. Und was die Russen, es ist schon so nebenbei ein bisschen erwähnt worden, was die Russen natürlich vom ganz Beginn an gemacht haben, wo Europa lange drauf gewartet hat und noch immer ein bisschen wartet, sie haben auf Kriegswirtschaft umgestellt, ja, und sind dadurch sehr schnell in sozusagen einen technologischen Fortschritt gekommen und in große Stückzahlen. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, was wir sehr wohl erkennen, dass die umfangreichen Bestände der Russischen Föderation aus den Sowjetzeiten, also diese Lager voller Panzer, auch älterer Bauten, dass da langsam eine Flaute eingetreten ist. Also man tut sich schwerer, insbesondere Großgerät zu ersetzen im Bereich der Artillerie, im Bereich der Panzer. Es fällt immer schwerer. Und wir haben schon beurteilt, dass da mit Ende diesen Jahres und Beginn des nächsten Jahres, und man sieht zurzeit auch relativ, hat auch mit den Drohnen zu tun, weil Bewegung sehr schwer möglich ist, aber doch einen abnehmenden Anteil an russischen Gefechtsfahrzeugen. Also man erkennt schon auf der einen Seite technologische Entwicklungen, gerade im Bereich Luftdrohnen und so, sehr viel gelernt, unendliche Stückzahlen, sonst wird das ja auch nicht gehen, 500, 600, 800 Drohnen in einer Angriffswelle auf die Ukraine. Auf der anderen Seite sozusagen die klassisch militärische Hardware der Landstreitkräfte. Da gehen schon langsam ein wenig die Reserven der Sowjetunion zu Ende. Man kann zwar einiges neu produzieren, aber die Ausfälle, die man produziert, weil man ja sehr menschen- und geräteverachtend vorgeht, da tut man sich schon härter, die wieder aufzufüllen.
Ich greife zwei markante Aussagen der vergangenen Woche auf. US-Präsident Donald Trump hat gesagt, Russland ist ein Papiertiger. Meinte er wohl ökonomisch. Und Putins Sprecher Dmitri Peskow hat gesagt, Russland ist ein unverwundbarer Bär. Jetzt frage ich ökonomisch Sie, Herr Astrow. Wer von beiden hat Recht? Hat einer Recht?
Naja, so wie in den meisten solchen Fällen liegt die Wahrheit dazwischen. Die Aussage von Präsidenten Trump, dass Russland ist ein Papiertiger, ich glaube, das stimmt sicher nicht, weil wir sollten nicht vergessen, dass trotz allem ist Russland die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Nach Kaufkraftparitäten, das ist der richtige Indikator. Man sollte das nicht nach Wechselkursen umrechnen. Aber unverwundbar ist natürlich auch, ja, was soll ich sagen, ja, man kann alle verwunden, glaube ich. Und auch Russland zum Beispiel. Russland ist nach wie vor sehr stark abhängig von den Ölpreisen. Ja? Also die Abhängigkeit ist vielleicht etwas geringer geworden als noch vor 3 Jahren. Ja? Aufgrund der heimischen Entwicklungen. Aber diese Abhängigkeit ist immer noch da.
Ja? Also im Budget sind es ungefähr 25% der Budgeteinnahmen, genau. Glaube ich, kommen aus diesem Sektor.
Genau. Und das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig.
Ja. Ich lege die Frage weiter die Frage aus, vom Ökonomischen zum Militärischen. Russland ein Papiertiger oder ein unverwundbarer Bär?
Ich würde die Brücke übers Ökonomische legen. Ja. Solange Russland Abnehmer, nämlich verlässliche Abnehmer für seine Produkte hat, die es ja jetzt hat mit all den Partnerschaften, die es geschlossen hat, kann Russland den Krieg weiterfinanzieren. Und man muss auch ein bisschen differenzieren zwischen dem, was man sieht, was Russland bereit ist, in der Ukraine einzusetzen. Es gab bis jetzt keine Generalmobilmachung, die gab es nicht in Russland. Und was man im Hintergrund für später aufbaut, um ein entsprechendes militärisches, abschreckendes Arsenal aufzubauen. Und das Dritte, was man sagen, ich will das nicht zu sehr betonen, aber Russland ist die größte Nuklearmacht der Welt, ja. Das sind sie und das bleiben sie, zumindest was die Anzahl der nuklearen Sprengköpfe betrifft. Und auch wenn ich, sage ich jetzt ganz bewusst, keine Gefahr eines Einsatzes sehe, wenn man sich die Narrative der russischen Führung anschaut, seit eigentlich dem Tag oder den Tagen vor dem Angriffsbeginn im Februar 22, hat man immer Zeitpunkte gefunden, genau an das zu erinnern, so diese roten Linien vor dem Angriff, vor der Lieferung der ersten westlichen Kampfpanzer, vor der Lieferung der ersten westlichen Kampfflugzeuge. Also als einen klassischen Papiertiger aus einer militärischen Perspektive würde ich Russland so nicht sehen.
Dann frage ich Sie noch, Donald Trump hat gesagt, die Ukraine könnte ihr Staatsgebiet zurückerobern. Das ist doch eine Wende, ein neues Narrativ von seiner Seite. Einfach ein verbales Druckmittel oder orten Sie hier doch einen Schwenk?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der noch wenige Wochen vorher gesagt hat, na, es ist schon ganz klar, dass die Ukraine auf Gebiete verzichten werden muss, was da geschehen sein muss, dass sich der umorientiert. Also diese Aussagen, er hätte jetzt ein klares Bild über die russische Wirtschaftsleistung und so, das glaube ich einfach nicht. Das, es war sozusagen ein Ausdruck des Unmuts der geendet habenden Geduld mit Freund Wladimir Putin, der ja von ihm oft sehr freundschaftlich bezeichnet wurde. Rein militärisch, technisch halte ich das zumindest unter derzeitigen Voraussetzungen für eine Unmöglichkeit.
Trotzdem ist es ja so, trotz aller Eskalationsstufen jetzt, dass dahinter diplomatische Bemühungen stattfinden, weitergehen und sogar sehr intensiv zu sein scheinen. Wenn ich hernehme jetzt das Treffen von Lavrov mit dem US-Verteidigungsminister im Rahmen des UNO-Treffens. Oder beispielsweise, was sehr ins Auge springt, dass plötzlich der weißrussische Diktator, wie wir ihn nennen, weißrussische Staatspräsident stark ins Spiel kommt. Denn den hat Trump sehr wohl gekauft, auch mit Lockerung der Sanktionen. Und den hat er jetzt als direkten Ansprechpartner, der dann nach Moskau fährt und mit Putin sich lange unterhält. Und als er rauskam vom letzten Gespräch, als sie ihn gefragt haben, was haben Sie gemacht? Er hat gesagt, ich habe eine Wirstochka, sagt es im Russischen, also eine kleine Nachricht überbracht. Tauchen da Figuren plötzlich auf, Ihres Erachtens, Herr Brigadier, die man ernst nehmen muss, mit denen man gar nicht gerechnet hatte? Wird dieses diplomatische Spiel vielleicht breitflächiger gestaltet?
Also mag ich mal feststellen, dass ich glaube, jede diplomatische Anstrengung, die dazu führt, diesen Krieg zu beenden, ist eine ganz wesentliche Anstrengung. Wir haben schon für Sie, eine Zeit lang hat die Türkei eine sehr intensive Rolle gespielt, das ist wieder in den Hintergrund. Es tauchen Personen auf, es tauchen Räume auf, es hat schon Diskussionen gegeben, wo könnte es Verhandlungen sein, könnte es in der Schweiz sein, könnte es in Österreich sein, jetzt offensichtlich in den letzten Peskov-Aussagen, wenn man die tiefer anschaut, wurden gerade diese Staaten wieder abgelehnt als mögliche Tagungsorte, also grundsätzlich ist alles zu befürworten. Inwieweit der weißrussische Präsident hier eine ernstzunehmende Vermittlerrolle einnehmen könnte, insbesondere wenn man beobachtet hat, was die letzten 3 Jahre passiert und wenn man weiß, dass er sozusagen eigentlich auch nur mehr an der Macht ist, weil ihm Russland militärisch die Macht gerettet hat, weil sonst wäre er, ich will nicht das Wort weggeputscht, sondern vielleicht hätte sich Weißrussland in eine andere Richtung entwickeln können, gibt es da natürlich ein extremes nahe Verhältnis. Was genau hinter den Türen jetzt vorgeht, ist schwer zu sagen, weil was halt immer wieder herauskommt, insbesondere von Außenminister Lavrov, sind die russischen Maximalforderungen. Man sagt, man wird ja jederzeit zu den russischen Bedingungen über einen Waffenstillstand verhandeln und die russischen Bedingungen kennen wir im Wesentlichen. Das ist eine entmilitarisierte Ukraine, das ist eine andere politische Führung in der Ukraine. Ich sage eine Belarussifizierung der Ukraine, könnte man sagen. Ja, und das ist zumindest die kampflose Aufgabe des Rechts der Oblast Donetsk und ein Anerkennen dieser illegal durch Russland ohnehin schon beschlossenen Grenzen, nicht? Und dass das auf der anderen Seite von der Ukraine kein Verhandlungsmandat darstellt, verstehe ich auch sehr.
Trotzdem tauchen interessante Aussagen auch von der ukrainischen Seite auf. Präsident Zelensky hat in einem Interview für Ukrainska Pravda, glaube ich, gesagt, er würde bei der nächsten Wahl dann nicht mehr antreten, wenn jetzt sozusagen mit dem Waffenstillstand das klappen würde, nicht?
Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt sozusagen dieses diplomatische, politische Spiel ein bisschen genauer betrachtet, einerseits man versucht Waffen, es gab sozusagen ein bisschen Bewegung der Ukraine dorthin auch zu verhandeln in Sinne Gebietsabtretung. Zelensky hat das immer völlig ausgeschlossen. Einige Zeit her gab es nur noch eine Volksabstimmung. Und jetzt sagt Trump, ihr könnt es aber alles nicht mit unserer US-Hilfe, sondern mit Hilfe der europäischen NATO, könnt ihr alles zurückerobern. Und wenn man sich den zweiten und längeren, ich weiß nicht, wie heißt es auf Truth Social, auch Tweet oder Chat oder Post anschaut, oder noch darüber hinaus, hat er gesagt, was er sich da auch immer vorstellt. Aber um es abzuschließen, nicht jede diplomatische Bemühung, jede diplomatische Effort, um diesen Krieg zu beenden, an dem die ukrainische Bevölkerung jetzt seit 3,5 Jahren massivst leidet. Und was wir so sehen und befürchten, ist, dass sozusagen der nächste Kriegswinter wieder mit einer strategischen Bomberkampagne gegen, die sich ganz speziell gegen die ukrainische Bevölkerung richten wird, gegen Energieinfrastruktur und so weiter und alles, was sozusagen dazu führen könnte, das zu verhindern, aber unter für die Ukraine fairen Bedingungen zu verhindern und nicht von Russland diktierten Bedingungen, ist natürlich zu begrüßen.
Wir sind am Anfang von der Frage ausgegangen und haben sie breit diskutiert jetzt. Ist Russland ein Papiertiger oder ein unverwundbarer Bär? Und Sie, Herr Astrow, haben ja schon gesagt, wie so oft wird die Wahrheit irgendwo in der Mitte sein. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Thema in und rund um die russische Wirtschaft widmen werden, sind Sie wieder dabei. Ihnen, meine Herren, danke fürs Dabeisein heute.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal.